Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht's um Arzthaftung. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Und wie Anfang des Jahres besprochen, wollen wir uns so einigen juristischen Themen widmen. Und in den letzten beiden Sendungen war Moritz Kerkmann dabei. Und heute bin ich bei wem zu Gast?
Rechtsanwalt Dr. Heise. Hallo.
Hallo. Detlef, du bist auch Spezialist für Verkehrsrecht und aber auch für Arzthaftungsrecht. Und da hatten wir schon mal eine Sendung zu gemacht. Schon lange her, das war damals rein auditiv und wir haben immer wieder mal so Berührungspunkte in dem Bereich Arzthaftung, weil da so einige Sachen ja manchmal nicht so gut bei OPs oder Behandlungen laufen und auf der anderen Seite auch manchmal bei den betroffenen Personen hohe Erwartungen da sind, auch an dich als Anwalt natürlich, die man nicht immer erfüllen kann und vielleicht können wir da heute mal so ein bisschen drüber sprechen, wie wir da so, wie Menschen das einschätzen können, ob es wirklich ein Fall für einen Spezialisten wie dich ist. Wir haben einen Fall mal zusammen gehabt, da ist ein junger Mensch operiert worden, hat eine Zahn-OP bekommen. Das Ergebnis war dann, dass er Propofol, glaube ich, bekommen hatte.
Richtig.
Genau, lag dann auf dem Flur auf einer Bahre. Die Mutter kam dazu und sagte, Gott, hier stimmt was nicht.
Er wird blau.
Dann hat man, glaube ich, zunächst nicht reagiert. Und das Ergebnis war dann halt ein relativ komplexer Hirnschaden, der daraus resultierte. Das ist so die eine Sache. Aber die andere Sache ist halt auch immer wieder, dass Menschen halt sich in OPs begeben müssen. Internistisch zum Beispiel. Und gerade bei Männern das Thema Prostatakrebs, Untersuchung etc., dass da mal was nicht so gut gehen kann. Bei Frauen sind es gynäkologische Untersuchungen und auch dann OPs und dann läuft mal das ein oder andere nicht so gut. Und dann ist immer schnell so, ja, da hat der Arzt einen Fehler gemacht oder die Ärztin. Und ja, manchmal ist das zu Recht so und manchmal nicht.
Genau.
Ja, vielleicht kannst du mal so aus deiner Praxis ein bisschen erzählen, was es da so für Fälle gibt und worauf Zuhörerinnen und Zuhörer achten dürfen. Und wo man auch sagen kann, da gibt es auch gewisse Grenzen, also sprich eine Grenze der Beurteilung halt.
Ich versuche es sozusagen mal von einfach zu kompliziert aufzubauen, wo man auch als Patient oder als Angehöriger eines Patienten relativ einfach sehen kann, nein, das kann nicht richtig sein und das dürfte auch vorwerfbar nicht richtig sein, weil das ist immer die Abgrenzung. Nur weil etwas nicht so funktioniert, wie es vorher angedacht ist vom Arzt und vom Patienten, heißt es nicht, dass es ein vorwerfbarer Behandlungsfehler ist, sondern es kann ja ein typisches Risiko eintreten, was dann aber, man nennt es schicksalhaft, sich verwirklicht hat, was man eben sozusagen nicht verhindern kann, dafür haftet auch keiner. Aber um es mal einfach zu machen, ich habe ein Mandat mal gehabt, da sind Eltern zu mir gekommen, da war das Kind beim Spielen durch eine Glasscheibe, das war so eine in Glas gefasste Wohnzimmertür durchgefallen, hatte sich schwere Schnittverletzungen am Gesäß zugezogen, ist ins Krankenhaus zur Versorgung gekommen. Das Kind hat hinterher sehr große Beschwerden beim Sitzen gehabt und es stellte sich bei Nachkontrolle raus, die Naht des verletzten Gesäßes war fachmännisch gemacht, aber leider war die Scherbe, die noch im Gesäß saß, vergessen worden, vorher rauszunehmen.
Okay.
Das ist natürlich so ein Fall total klar.
Ja.
Das ist weder korrekt, noch ist es zu entschuldigen. Genauso nach OPs. Kommt immer mal wieder vor, dass ein Bauchtuch im Bauchraum vergessen wird oder dass auch eben mal ein Gerät im Bauchraum vergessen wird. Das sind Sachen, das erkennt jeder Laie im Prinzip auch sofort, dass das ja so nicht sein darf. Aber komplizierter wird es und das ist zum Beispiel eben dieser Sachverhalt, nehmen wir diesen Propofol-Fall. Propofol ist ja ein Anästhetikum, mit dem man relativ gut und sehr kontrolliert eine Narkose fahren kann. Aber, und das war damals schon, als der Fall mir berichtet wurde, bei Propofol ist es so, die typische Nebenwirkung ist, dass es zu einem plötzlichen Blutdruckabfall kommen kann und zur Atemdepression, also zu einer verschlechterten Atmung. Deswegen gibt es sogenannte S1-Behandlungsrichtlinien, wie man mit diesem Mittel umgeht und wie geschult auch das Personal sein muss damit, wo ich damals schon gleich wusste, dass immer eine Monitorüberwachung erforderlich ist, nämlich für mindestens 1,5 Stunden hinterher. Das heißt Sauerstoffsättigung, Blutdruck, Puls und so weiter. War hier nicht, lag einfach auf dem Flur. Da war dann schon mal die erste Beratung relativ einfach, dass ich gesagt habe, das sieht danach aus, als wenn hier ein Fehler gemacht worden ist. Aber es ist eben anders, wenn zum Beispiel so eine Monitorüberwachung gewesen wäre und es wäre trotzdem zu diesem Sauerstoffabfall und dann auch zu dem Gehirnschaden gekommen. Da wird es dann sehr schwierig, eben in der Beurteilung zu sagen, ist das vorwerfbar oder nicht. Da wird am Ende nur ein Sachverständiger, der übers Gericht oder über eine Ärztekammer bestellt wird, es beurteilen können. Und genauso ist es natürlich, nehmen wir diese Prostata-Operation als Beispiel, ein typisches Risiko dabei ist eine Verletzung des Harnleiters oder auch des umliegenden Gewebes oder der Blase. Das heißt, die Verletzung alleine soll nicht geschehen, kann aber immer geschehen. Und nur, dass es zu der Verletzung kommt, heißt nicht, dass auch der Arzt dafür haften muss. Aber da muss man dann wieder in zwei Richtungen gucken. Ist vorher über dieses Risiko aufgeklärt worden? War dem Patienten das bewusst? Hat er dann eingewilligt? Und hinterher muss geguckt werden, ist denn eigentlich schnell erkannt worden, dass hier was nicht regelgerecht war? Und dann nehme ich dann einfach auch wieder mal dieses Beispiel mit dem verletzten Harnleiter. Wenn der verletzt ist, kommt es dann in der Regel entweder zu einem zu Nierenproblem oder zum Nierenstau oder Ähnlichem. So ein klassischer Fall ist eben, dass der geklippt wird. Das heißt, der leitet nichts mehr durch. Ja, und das muss das Klinikum oder der Arzt muss das eigentlich innerhalb der nächsten 48 Stunden erkennen. Mhm. Wenn der Patient dann sagt, ich bin eine Woche liegen gelassen worden und mir ging es immer schlechter, dann spricht viel dafür, dass da eben dann der Fehler in der Nachsorge ist. Und da sieht man, wie komplex letztendlich dieser Bereich ist des Arzthaftungsrechts, gerade wenn man Patienten vertritt. Man muss im Prinzip immer von Anfang über die Operation, über die Nachsorge und über die pflegerische Betreuung immer alles abklopfen und gucken, wo kann man einsetzen oder wo auch nicht. Aber, und das habe ich inzwischen auch festgestellt, die Patienten haben doch oft ein relativ gutes Gefühl auch dabei. Mhm. Also ich nehme das zum Beispiel mit dieser Prostata-Operation, da habe ich auch einen Mandanten gehabt, der sagte, ja, dass da was verletzt werden kann, das war mir schon klar, bin ich darüber aufgeklärt worden. Aber dass ich dann tagelang in meinem Bett liege und vor Schmerzen die Wand hochgehe und Blut im Urin habe und Fieber entwickelte keiner sozusagen auf mich hörte, das kann doch nicht richtig sein. Ja. Und das, glaube ich, ist ganz oft auch sehr hilfreich für uns Anwälte, dass man auf die erste Spur gesetzt wird.
Aber es ist ja auch eine Frage des Nachweises. Also wie kann man das nachweisen? Weil wenn man ins Krankenhaus kommt und gerade so eine Geschichte hat, egal wie, oder in dem Propofol-Fall irgendwie eine ambulante Reha hat, dann Operation hat, da hat man ja andere Gedanken als minutiös mitzuschreiben, was ist da jetzt passiert oder wie auch immer. Auch die Angehörigen kommen ja nicht drauf. Es kommt ja erst viel später, dass man so die Gedanken hat, jetzt mal zum Beispiel mit der urologischen Sache, da kann ja irgendwas nicht richtig gewesen sein oder so, weil ich habe jetzt so lange die Schmerzen gehabt, aber man kommt ja nicht dann drauf, sowas aufzuschreiben, zu dokumentieren und ja, vielleicht manche Dokumentation im Krankenhaus ist auch nicht so korrekt, da wird auch mal was weggelassen. Das kommt halt vor, so menschliche Fehler, die sind alle
unter nachträglich eingefügt, haben wir auch schon
erlebt. Okay, gut, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass aufgrund jetzt der Schnelligkeit und Druck und so, sowas einfach mal vergessen wird, was ja menschlich ist.
Halt, ist richtig.
Ja, aber wie weist man sowas nach?
Das ist tatsächlich, das war schon das Stichwort, die ärztliche Dokumentation beziehungsweise die pflegerische Dokumentation ist sehr wichtig. Ja. Deswegen fordern wir die auch immer gleich am Anfang des Mandates an. Mhm. Und eine wirkliche Aussage von meiner Seite, in welche Richtung es hier gehen kann, ist auch immer unter den Vorbehalt gestellt, dass ich sage, ich muss mir jetzt die Dokumentation angucken, weil tatsächlich ist es so, dass man manchmal sind Lücken drin oder man hat aber eben dann an den Beschwerden, die hinterher dokumentiert sind, den Maßstab, wo man sich langhangeln kann. Aber, das muss ich eben auch dazu sagen, es gibt bestimmte Sachen, da kommt man genau in diese Nachweisproblematik rein. Immer wieder kommen Mandanten zu mir, die auch sagen, Mensch, da ist was mit der Hygiene nicht richtig gelaufen. Ich habe mir ein Krankenhauskeim zugezogen. Oder jetzt einige Mandate, ich habe mir Corona zugezogen, was an sich erstmal ja nicht schlimm ist, aber ich habe zum Beispiel eine Mandantin, die hatte eine Niereninsuffizienz, ist gesund ins Krankenhaus gekommen, hat Corona bekommen und hat jetzt dauerhafte Nierenprobleme und auch dauerhafte sonstige Leistungseinbußen. Es wird ganz schwer sein, diesen Fall, der ist noch in der Bearbeitung, ich habe es noch nicht endgültig beurteilen können, aber es wird ganz schwer sein, das nachzuweisen, weil bei Hygieneverstößen braucht man im Prinzip einen Hygieneplan des Krankenhauses und dann muss man abgleichen, ist der Hygieneplan eingehalten worden. Und da kann man natürlich jetzt schon sicher sagen, ja, in der Dokumentation wird immer alles drin sein, dass das eingehalten ist. Und man ist in der Nachweispflicht, dass etwas falsch gelaufen ist. Und das ist genau die Schwierigkeit. Deswegen bin ich oft sehr dankbar, wenn Angehörige mit dabei waren während des Aufklärungsgespräches oder mir den postoperativen Verlauf oder die weitere Behandlung dann auf der Station schildern können, weil das sind für uns wichtige Zeugen, wichtige Informationsquellen. Weil es kommt selten vor, dass man in einem OP-Bericht, ich habe es einmal gelesen, es wirklich so krass drin hat, Mandantin, die sollte rechts ein neues künstliches Kniegelenk bekommen. Und im OP-Bericht stand drin, Schwester Inge, sage ich mal als Beispiel, weist während der Operation darauf hin, dass gerade das linke Bein behandelt wird. Es sollte doch das rechte sein. Und dann kommt der Satz, als dieser Hinweis kam, war der Oberschenkel aber schon durchtrennt. Das war natürlich völlig klar. Das ist auch einer der wenigen Fälle, wo man hinterher gar nicht viel schreiben musste mit der Versicherung. Ja. Die hat die Haftung dann sofort auch anerkannt. Aber in dieser Klarheit wird ein Fehler, wenn die Operateure das merken, in dem Protokoll selten dokumentiert, ist ja auch menschlich. Da braucht man gar keinen Vorwurf machen. Ja. Man findet schon was im Protokoll, aber man muss oft versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen.
Ja, ich habe das auch letztes Mal erlebt. Da war ein Mensch, hat nach schweren Schädel-Hirntrauma, kann sich kaum oder wenig äußern. Und da hatte die Mutter halt beobachtet, dass halt, der hat einen suprapubischen Katheter liegen und dann ist da halt was rausgefallen. Da hat die Pflegekraft das genommen und wieder reingesteckt, obwohl der Restteil dann runterfahren war und hätte eigentlich komplett neu ausgetauscht werden können. Oder es war dann auch in dem gleichen Fall so, dass es dann halt sagte, ja, wir haben jetzt gerade das und das Hilfsmittel nicht, ach, dann gehen wir mal zum Nachbarzimmer und holen das mal oder so. Also waren schon schwierige Dinge. Welchen Beweiswert hat dann so eine? Ich meine, die nehmen das ja wahr, die sehen das ja und weisen auch darauf hin, betroffene Person kann sich nicht äußern. Wie wird das eigentlich gerichtlich gewertet, so eine Aussage? Weil das sind ja auch natürlich familiäre Beziehungen, vielleicht auch ein gewisses Leistungsbegehren dahinter. Aber die haben es ja nun mal wahrgenommen, ist ja so, und war auch dann Grund letztendlich, warum dann die Sache da auch abgebrochen worden ist, weil es war nicht nur eine Sache, es waren dann halt viele Dinge, die sich da aneinandergereiht haben. Aber also, wie ist das, wenn man im Krankenhaus liegt, man hat so viele Probleme, ich denke gerade so diesen Menschen da mit der Prostata-Geschichte und hat da die Schmerzen und boah, man kann da, wie ist dann die Beweissache?
Also ich stelle immer wieder fest, dass es da bei den Gerichten tatsächlich häufig eine sehr große Arztgläubigkeit gibt. Erstmal ist so, die meisten Landgerichte haben tatsächlich eine Spezialkammer für Arzthaftungsfälle. Das heißt, es sind in der Regel drei Berufsrichter, die sich nur oder schwerpunktmäßig mit dem Arzthaftungsrecht auseinandersetzen. Aber ich stelle auch immer wieder fest, weil man hat oft, wenn man keine Familienangehörigen hat, hat man ja keinen Zeugen. Ja. Dann ist der Arzt Zeuge, weil er ja Angestellter einer Klinik ist. Die Mandantin oder der Mandant, also der Patient selber, ist Partei. Dann findet eine Parteianhörung statt. Das muss eigentlich gleichgewichtet in der Bewertung vom Gericht bewertet, verwertet werden, wie die Aussage des Arztes, weil der ist ja nur durch Zufall, durch seine Anstellung Zeuge. Ich stelle aber immer wieder fest, auch wenn die Mandanten sehr klar und sehr deutlich und auch sehr nachvollziehbar, detailreich, differenziert mitteilen, dass es anders gelaufen ist, als der Arzt es schildert. Und der Arzt oft schildert, ich habe an den Fall gar keine direkte Erinnerung mehr, aber ich mache das immer so. Dann neigen die Gerichte immer dazu, nicht immer, aber häufig dazu, sozusagen die Bewertung stärker auf die ärztliche Aussage zu legen, als auf die der Mandantin oder des Mandanten. Und das ist ein ständiger Kampf. Und es ist auch tatsächlich in der Verhandlung oft ein Kampf, dass man sehr darauf achten muss, dass exakt protokolliert wird. Weil Richter müssen nicht wörtlich protokollieren. Wäre schön, wenn sie es machen. Aber die können aus dem Zusammenhang protokollieren. Und da muss man dann unheimlich aufpassen, dass gerade wichtige Details, die dann geschildert werden, auch von Angehörigen, dass die ins Protokoll kommen. Damit man hinterher, falls man in der Instanz verliert, bei einer anderen Instanz das noch üben kann. Aber ich habe jetzt einen Fall gehabt vom Landgericht Bonn. Das fand ich persönlich, war eine Unverschämtheit eigentlich von dem Gericht. Da war aus der Dokumentation nicht ersichtlich, ob bei der Anlage eines Venenverweilkatheters die Hygienemaßregeln oder Vorgaben richtig eingehalten worden sind. Unsere Mandantin war selber ausgebildete Krankenschwester, arbeitete im Intensiv, hat sehr detailliert geschildert bei der Anhörung vor Gericht, was alles nicht beachtet worden ist. Es ist zu kurz gewischt worden, es ist in Straßenkleidung, sitzend auf der Station, der angelegt worden und so weiter. Und der Gutachter hatte gesagt, ich kann aus der Akte keine Missachtung der Hygieneanforderungen ableiten, also sind sie wohl eingehalten worden. Das hatte ich dann gerügt, habe gesagt, naja, nur weil etwas nicht dokumentiert ist, ist es ja nicht geschehen. Deswegen wurde die Mandantin angehört. Das Gericht hat unsere Klage abgewiesen mit der Begründung, es war zwar alles nachvollziehbar, was die Mandantin gesagt hat, aber sie war eine durchaus taffe und resolute Person im Gericht. Und eine solche Person wird doch in einer Situation, wie sie sie schildert, nicht widerspruchslos da gesessen haben und das geschehen lassen.
Das ist auch eine Unterstellung.
Richtig.
Das ist eine Unterstellung. Also, weil, wenn ich selbst betroffen, also, das hat man ja so oft, man kann ja in der Profession anhört, wenn man selber betroffen ist, dann funktionieren einfach viele Dinge nicht mehr.
Ganz genau so ist es. Und man weiß es ja auch manchmal selber von sich, wenn man sich auch nicht wohlfühlt.
Ja.
Gerade wenn es mit Krankheiten, Beschwerden oder sonst was ist. Dann ist man einfach, man ist kleinlauter.
Ja, klar.
Meine Mandantin hatte das zu mir auch gesagt. Sie hat gesagt, sie fühlte die Situation als nicht korrekt. Aber sie hat gedacht, naja, sie weiß auch, so ein Venenverweilkatheter, das ist eine 0815-Sache. Da hat sie gedacht, warum soll ich hier gleich Rabatz machen?
Ja, klar.
Das hat sie auch bei Gericht geschildert, aber das ist einfach übergangen worden. Und das ist natürlich jetzt ein Extremfall. Meistens läuft schon eigentlich korrekt. Ja. Aber das ist so eine Sache, die mich doch immer wieder ärgert, dass man gegen so eine Welle anarbeitet. Genauso mit diesem Thema, Ärzte haben keine Erinnerung, sagen, aber ich mache das immer so. Und ich habe mal einen Fall gehabt, da ging es um eine Hallux-Valgus-Operation. Und es gibt da verschiedene Operationstechniken, die je nach Schweregrad der Erkrankung zur Anwendung kommen müssen. Hier hatten wir den schwersten Grad, das heißt, die komplexeste OP musste gemacht werden. Und es war die einfachste gemacht worden. Und der Arzt sollte nun dazu angehört werden, ob er sich denn in der Differentialdiagnostik wirklich Gedanken darüber gemacht hat, welchen Schweregrad habe ich hier. Der hatte keine Erinnerung an den Sachverhalt. Und dann ging es aber um die Frage der Aufklärung. Klärt er eigentlich über die verschiedenen Möglichkeiten auf? Sagt er, ja, mache ich immer. Und ich hatte dann in einer Nachfrage an ihn die Frage gestellt, ob er denn sozusagen schematisch quasi immer dieselben 20 Minuten in der Aufklärung machen würde. Und das hat er alles bejaht. Und ich habe ihn dann so gefragt, wie denn, der war ganz normal in einem niedergelassenen Krankenhaus, Chirurg, wie viele Patienten er so an einem Tag hat und wie viele Aufklärungsgespräche. Und das variierte natürlich total. Das war auch ehrlich, seine Antworten. Aber er war nicht davon abzubringen, dass er das exakt genauso immer macht und wie ein Roboter. Ich hatte ihn gefragt, sage ich, dann sind Sie ja quasi wie ein Roboter in der Aufklärung. Ja, wäre er. Und es würde nie eine Abweichung geben, auch auf meine Frage. Habe ich gesagt, das glaube ich Ihnen nicht. Ich als Anwalt muss meine Mandanten immer darüber aufklären, dass ich meine Gebühren nach der RVG, also nach dem Rechtsanwaltvergütungsgesetz, richten. Soll ich Ihnen was sagen? Ich mache es auch meistens, aber nicht immer. Es kommt immer mal vor, das vergesse, genauso wie ich immer eine Vollmacht brauche, schriftlich. Ja. Mache ich meistens, aber nicht immer, weil es kommt mir mal was zwischen. Und jetzt erzählen Sie mir doch nicht, dass das bei Ihren Aufklärungsgesprächen eben nicht so ist. Doch, wäre es. Es würde nie so sein, dass es mal zu einer Ausnahme kommt. Dann habe ich gegenüber dem Gericht gesagt, das ist sowas von, weil da gibt es eine BGH-Rechtsprechung zu. Ja. Der BGH sagt, sozusagen, wenn ein Arzt sagt, ich mache das immer so, dann darf das Gericht das nur wirklich übernehmen, wenn es die innere Überzeugung hat, dass es wirklich lebensnah und lebensecht glaubwürdig und glaubhaft geschildert wird. Ich habe gesagt, und das ist hier das Musterbeispiel für eine eben nicht glaubwürdige und nicht glaubhafte Schilderung, weil so eine Maschine ist kein Mensch.
Nein, ist kein Mensch, das stimmt, ja.
Im Urteil haben sie das Gegenteil wieder befunden. Und das ist aber das, ich will hier jetzt nicht Mutlosigkeit für die Patienten verdeutlichen. Es ist so, wenn ich mir das angucke, wir haben schon eine ganz gute Erfolgsquote dabei. Aber es ist so, man muss sich darüber bewusst sein, von Patientenseite ist es wirklich immer der etwas höhere Berg, den man besteigen muss, als wenn man sozusagen die Behandlerseite vertritt, weil einfach die Anforderungen hoch sind. Ich muss den Fehler vortragen und beweisen, ich muss die Kausalität vortragen und beweisen und ich muss sozusagen die Darlegungs- und Beweislast dabei.
Wo sollte man dann Acht geben bei der Aufklärung schon?
Ja.
Und was sollte man da für sich selber dokumentieren? Also einen Zeugen dabei haben, hatten wir vorhin schon mal.
Wäre sehr gut, weil die Realität der Aufklärung wie folgt aussieht, habe ich am eigenen Leibe erfahren. Meine Frau musste an der Halswirbelsäule operiert werden.
Ja.
Ist ja ein großer und gefährlicher Eingriff mit der Gefahr, ab Halswirbelsäule abwärts gelehnt zu sein. Ich war persönlich durch Zufall bei dem Aufklärungsgespräch dabei. Der Arzt kam rein, hat gesagt, ja, Frau Heise, Sie wissen ja, wir müssen da an Ihre Halswirbelsäule ran. Ist gefährlich, aber bleibt ja nichts anderes übrig, nicht?
Herzlichen Glückwunsch.
Daraufhin sagte sie ja. Und dann sagt er, ja, hier müssen Sie unterschreiben. Dann gab es ein 6-7-seitiges Formular, das hat sie unterschrieben. Dann ging er gut gelaunt raus und dann fragte mich meine Frau, war das jetzt eine korrekte Aufklärung? Sag ich, nein. Und es ist aber so, wenn man sich den Bogen angeschaut hat, der war korrekt, weil der hatte alles drin, der hatte die Erklärung, wie wird die Operation gemacht, was sind die Chancen, was sind die Risiken, was sind die Komplikationen auch. Und wenn Sie da keinen Zeugen haben, der Arzt wird hinterher in der Anhörung immer sagen, den Bogen sind wir durchgegangen.
Ja.
Meistens ist es auch so, dass in den Bogen irgendeine Kleinigkeit noch handschriftlich aufgenommen wird, sozusagen, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber das macht ja plastisch. Wir haben ja drüber gesprochen, sieht man ja daran, ich habe ja noch was zugefügt. Deswegen ist es tatsächlich so, man sollte tatsächlich bei komplexeren Operationen, sollte man einen Angehörigen, Freund oder Freundin, einen Menschen des Vertrauens ruhig dazu ziehen, weil man da sonst hinterher in dieser Beweislast ist, wir haben da nicht drüber gesprochen.
Und auch Nachfragen wahrscheinlich.
Und Fragen.
Was sind die Risiken und so, und sich nicht da so halb Gott in Weiß hinzustellen und zu sagen, ach so, dann buttert das mal eben ab. Auch bei kleinen Operationen kann ja viel schief gehen, also Propofolfa, aber irgendwie eine Zahn-OP oder sowas.
War eigentlich nur Weisheitszähne.
Es war halt nicht so groß gewesen, aber kann ja ein großes Ende haben.
Genau, wir haben auch einen Fall, da sollte hier nur ein kleinen störender Knochenauswuchs in der Schulter entfernt werden. Dabei ist der Hauptnerv durchtrennt worden.
Oh, Amplexus.
Genau, und da war die Aufklärung auch, die war eine Katastrophe. Und das ist tatsächlich so. Man sollte wirklich da mündiger Patient sein und fragen. Und ruhig fragen.
Und diesen Aufklärungsbogen, gibt es den als Durchschrift für den Patienten mit oder kassiert der Arzt den ein? Und weil du vorhin ja auch sagtest, dann wird da handschriftlich noch was eingetragen. Also habe ich ja vorhin nur so reingehört, es wird für Maus nachgetragen, also insofern.
Korrekt wäre, dass man eine Abschrift bekommt. Die Realität ist gerade in Kliniken, da gibt es nur einen Bogen, der wird unterschrieben, der landet dann in der Akte. Das finde ich ganz interessant, bei niedergelassenen Ärzten, die ambulant operieren, ist es meistens so, dass die Mandanten bei mir schon mit ihrem Bogen dann ankommen. Die geben das mit, aber in Kliniken ist es meistens so, ein Bogen und rein.
Also am besten, jeder hat ein Handy, eben Foto machen und dann hat man das auch. Das ist ja kein Misstrauen, aber wenn nachher der Rattenschwanz hinten rankommt, ist natürlich schwierig.
Und auch hinterher, wenn es Probleme gibt, also ich habe ab und zu dann eben auch Angehörige, die rufen mich an, da liegt dann noch der Ehepartner oder das Kind oder wer auch immer im Krankenhaus, wo es dann zu diesem Problem kommt, dann sage ich, tun Sie mir einen Gefallen, das muss nicht episch werden, aber machen Sie immer ein paar Stichworte, was sich so an wesentlichen Ereignissen darstellt. Ich habe auch einen Fall, das kommt auch häufiger vor, als man glaubt, dass eine Blinddarmentzündung zum Durchbruch kommt. Und ich habe jetzt gerade einen Fall, wo das Kind mehrere Tage im Krankenhaus liegen geblieben ist, bis es dann durchgebrochen ist mit massiven Beschwerden hinterher natürlich und jetzt auch Dauerfolgen. Da war aber das ganz große Glück, da haben die Eheleute untereinander, weil das Kind noch recht jung war, sich abgewechselt am Krankenbett, haben über WhatsApp dann immer den Gesprächsverlauf auch mit den Ärzten ausgetauscht, dass jeder immer wusste, was gerade ist.
Ja.
Und das ist natürlich...
Haben quasi dann so ein Protokoll, was da gelaufen ist.
Und da habe ich jetzt sogar die Namen auch der Ärzte, mit denen gesprochen war, weil das ist ja auch so. Man fragt hinter die Leute, wie hieß denn der Arzt, der mit ihnen gesprochen hat.
Das kommt oft vorher.
Das weiß keiner mehr.
Ja.
Und das ist ein Zufall, aber das ist hier ein sehr hilfreicher Zufall, weil nämlich aus diesen WhatsApp-Gesprächen kommt zum Beispiel hervor, dass ein Assistenzarzt sehr früh den Verdacht des der Blinddarmentzündung hatte, dass aber der Oberarzt von Anfang an gesagt hat, das ist ein Magen-Darm-Infekt. Da müssen wir nichts machen. Und das ist zum Beispiel leider auch so, das überlagert sich. Also die Symptome bei einer Blinddarmentzündung können sie Durchfall, Erbrechen und alles haben, hatte hier das Kind. Ja. Der hatte aber nicht diese ganz typischen Leibschmerzen und auch nicht diese Gegenreaktion, dass wenn man hier drückt, tut es auf der anderen Seite ganz doll weh. Aber das sind dann manchmal so die Zufälle, die einem sehr helfen.
Mhm. Okay.
Aber ruhig ein paar Sachen aufschreiben.
Aufschreiben, fotografieren,
genau.
Also was dokumentieren und für sich mitnehmen. Wenn man es nicht braucht, ist gut,
aber wenn man es braucht, dann hat man es wenigstens. Und auch ganz offen beim Arzt ansprechen, eine unserer Angestellten, die hatte eine Darmspiegelung vor einiger Zeit. Und dann hatte ich ihr gesagt, als ich zu dem Aufklärungsgespräch gegangen ist, sie soll mal fragen, ob sie auch mit Propofol narkotisiert wird. Das war auch so. Und dann habe ich gesagt, und dann fragt, also wie ich nutze die? Da sage ich, und dann fragst du bitte auch mal nach, ob denn auch das Hilfspersonal entsprechend zertifiziert ist, weil wir brauchen alle Zertifikate, dass sie, also entweder muss ein Anästhesist dabei sein oder man braucht besonders zertifiziertes, ausgebildetes Personal. Da stutzte der Arzt sehr, sagte sie mir hinterher, aber er hat sehr positiv darauf reagiert. Und hat ihr das auch alles gezeigt und hat hinterher sogar auch offen gesagt, dass er es eigentlich ganz gut findet, dass er mal danach gefragt wird. Also der hatte das alles richtig gemacht.
Ist selten, aber manche fühlen sich auch ertappt und werden natürlich ein bisschen aggressiv.
Ganz genau.
Super, vielen Dank. Also in diesem langen Gespräch waren viele, viele Hinweise für euch nochmal, wenn ihr eine OP machen lassen müsst, selbst wenn es eine Notgeschichte ist, Dokumentation, soweit wie möglich, fotografieren, Zeugen dabei und so viel wie möglich dann halt, also das mit dem WhatsApp, das finde ich total cool, hin und her schreiben halt und dann hat man immer für sich was und es sind ja auch zwei Menschen, die dann was sehen halt oder wenn es eine WhatsApp-Gruppe ist in der Familie, sehen noch mehr Leute was, die werden sich dann wohl nicht so täuschen halt, ne? Gerade wenn dann solche Sachen kommen, so der eine sagt das und der andere sagt
so
das,
sieht's aus.
Schwierig. Okay, super. Wir wünschen euch eine schöne Zeit hier aus dem schönen Achim. Bleibt gesund und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.